RCF Chavouze. Schön. Ich habe wieder mal die Möglichkeit, auf Schweizerdeutsch zu predigen. Das kommt nicht sehr oft vor. Ich habe heute Morgen gemerkt, dass ich eher ein bisschen Mühe habe. Also mich zu überwinden, weil Schweizerdeutsch predigen ist nicht mehr so genau das, was ich eigentlich Sonntag für Sonntag mache. Und es ist toll, heute einfach da zu sein. Ich habe schon mega viel Energie gespürt und Kraft gespürt, auch gerade im Worship. Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, wie viel Investition, wie viel Leidenschaft da in dem Worship in dem ganzen Team steckt. Albi und sein ganzes Team. Ey, danke vielmals. Super. Was ich auch geschätzt habe, in den letzten Tagen oder Wochen ist es gewesen, wow, Gott, das habe ich euren Prediger vom Bernbiet beobachtet, beim Predigen, bei der wow, Gott, das. Und es ist wirklich richtig gut gewesen. Und sagt ihnen das und sagt ihnen, wie gut sie sind und dann sie ermutigen, weil das ist so, so wichtig. Und jetzt bin ich da und ich freue mich. Könnt ihr euch mal einen Nachbarn auch noch heute sagen, weil es geht nicht nur um Gott und euch, sondern auch Gemeinschaft untereinander ist so wichtig in der Kirche. Weißt du, Kirche ist Gemeinschaft. Das kann ich das wieder mal sagen. Kirche ist Gemeinschaft. Unsere Kirche ist Gemeinschaft. Und für mich ist das der beste Ort auf der ganzen Welt, sollte es sein. Der spannendste Ort, der heilsamste Ort und der familiärste Ort. Nur, dass ihr das wisst, vergesst das nie mehr. Und heute geht es um unser Leben. Was ist unser Leben? Weil so schnell fliegen wir aus der Rolle, weil wir sind nur Menschen. Vor ein paar Wochen war es, wir haben geschlafen. Und wenn ich schlafe, schlafe ich ziemlich tief. Und meine Frau sagt immer, ich schnarche, aber ich habe das noch nie gehört. Sie hat gesagt, ich soll Videoaufnahmen machen. Das ist, ich will einen Videobeweis. Einfach so eine Behauptung in den Tag einstellen, das geht gar nicht. Auf jeden Fall um 3:30 Uhr am Morgen, weil wir haben ja, ich muss das vielleicht noch erklären, wir haben zwei Kinder. Die lieben wir über alles, aber wir haben noch zwei Katzen. Nanda und Sora. Und die haben eigentlich fast alle recht, wie Kinder auch. Die können rausgehen zur Nacht und die machen nur Miau, wie raus. Und dann kommen sie wieder rein zur Nacht, Miau. Und so war es auch gewesen, einmal haben sie gemiaut und dann kumpeln sie gerade vom Garten direkt in unser Zimmer rein. Und dann ruft meine Frau, Dan, wach auf! Die Katze hat den Maus gefangen. Und ich sage, was ist das Problem? Die Maus lebt noch. In dem Moment, wo sie sagt, dass sie noch lebt, macht sie das Maul auf und die Maus rennt unter unser Bett durch. Wir schieben das Bett weg. Es ist morgen 3:30 Uhr. Ich bin gar nicht gut drauf am Morgen. Wirklich nicht. Wir schieben alles weg, finden die Maus. Und ich sage den anderen noch, das ist Katz, dein Job ist, die Maus zu killen. Sie nimmt sie, sie fasst sie, ich bin begeistert. Ich nehme die Katze, will sie wieder rauswerfen. In dem Moment, wo ich sie rauswerfe, verliert sie sie wieder und rennt wieder umeinander. Das ist mehrmals passiert. Irgendwann sage ich, weißt du was, es ist morgen 3:30 Uhr. Mir ist es egal, wo die Maus ist. Meine Frau sagt, nein, das kannst du nicht machen. Ich kann nicht mehr schlafen. Nach 2 Minuten habe ich geschlafen. Und sie hat erst können schlafen, wo die Katze dann auf ihr Küsse kommt. Und dann hat sie gewusst, okay, im schlimmsten Fall kommt die Katze und frisst sie. Auf jeden Fall morgen, ich sitze erst duschen, ich bin dann duschen. Ich komme zurück, mache den Kasten auf und sage, hey, Schatz, du bist doch zuständig für die Unterwäsche. Wo sind meine Unterhosen? Ich sage, keine Ahnung. Ich habe gewusst, ich habe noch ein Ersatzpaar Unterhosen in meinem Koffer. Ich nehme den Koffer, mache ihn auf und schaue mich 2 Augen an. Maus ist dort drin. Ich schreie, Schatz, da ist Maus. Und sie sagt, gang schnell in den Garten raus. Ich sage, ich bin nackt und ich heiße nicht Adam. Ich nehme den Koffer. Sie sagt, ich werde nie den Koffer nehmen. Und ich sage, das ist dein Job. Was denken die Nachbarn? Es ist morgen 7 Uhr und ich gehe raus nackt mit dem Koffer. Sie denken, ich bin übergeschnappt. Sie sagt, ich gehe nicht. Und das ist dein Job, du bist der Mann. Ich renne raus, 10 Meter. Sie sagt, nicht nur 1 Meter, sonst kommt sie wieder zurück. 10 Meter! Und wieder zurück, so schnell ich kann. Und es ist morgen 7 Uhr. Und unser ganzes Leben, kann ich wirklich sagen, ist völlig durcheinander. Und es gibt manchmal so Sachen, die einem weh aus der Rolle wirft. Was ist unser Leben? Was ist der Auftrag von unserem Leben? Was ist der Sinn, der Zweck von unserem Leben? Ich möchte eine Stelle lesen vom Jakobus, das war ein Halbbruder von Jesus. Und er schreibt, nun aber zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Die Schweizer sind ja auch ein reisefreudiges Volk, die Deutschen Armee. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Das ist jetzt ein Satz für die Schweizer. Für die Schaffhauser ganz besonders. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölken, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Also unser Leben, was ist unser Leben? Unser Leben geht sehr, sehr schnell vorbei. Im Griechischen heißt das Artemis, Atmis gar este, denn ein Atem seid ihr. Das kann ich jetzt da sagen, sonst darf ich nie Griechisch erwähnen in Deutschland, weil sie wissen immer, da geht mein ganzes Geld hin. Atmis gar este. Also nur ein Dampfwölkli sind ihr. Weißt du, du wirst geboren. Das ist toll. Du gehst in die Primarschule, in die Oberstufe. Vielleicht machst du eine Lehre oder machst Matura, fängst an zu studieren. Und irgendwann fängst du an zu daten. Auch das geht vorbei. Und dann kommst du ein Kind über. Und stell dir vor, das bist du. Das ist dein Leben. Das bist du. Das ist eine ganze Generation. Eine Generation kommt, eine Generation geht, 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 eine Generation geht. Und Jakobus sagt, hey, euer Leben ist so schnell vorbei. Und die Frage ist, was machen wir mit dem einzigen Leben, das wir haben? Genau wie du einen Schweizer Franken nur einmal ausgeben kannst, kannst du dein Leben nur einmal investieren. Darum mein erster Punkt für dich heute ist, deine beste Lebensphase, das ist meine Erkenntnis, eigentlich total simple, deine beste Lebensphase ist jetzt. Du kannst deine Vergangenheit nicht verändern, du kannst auch in der Zukunft schwelgen und denken, ja, das mache ich denn noch und das mache ich denn noch. Wer weiß schon, bis der Jakobus sagt, was weißt du denn schon, ob du nächstes Jahr das überhaupt noch machen kannst? Sondern jetzt ist deine allerbeste Lebensphase. Und ich möchte mal ganz kurz noch durch unsere Lebensphase durchgehen. Frühlingsphase, das ist die zwischen 0 bis 25, das ist so die Idealistenphase. In dieser Phase machst du verrückte Dinge. Ich habe mit 21 eine grosse Tournee gemacht mit 50, 60 Sängern in der Slowakei, so Zeug machst. Oder während der Kishona-Zeit bin ich der Überzeugung gewesen. Weil ich Bücher gelesen habe von Whitfield und von Wesley, die sind immer auf einer Bierkiste gestanden und haben predigt und haben gesagt, und jetzt kehret ihr um. Ihr müsst euch für Jesus entscheiden. Und ich bin auf einem Barfüßerplatz gestanden, jeden Freitag während 4 Jahren, bis ich dann gemerkt habe, aha, es gibt auch ICF, man kann so einen Puls für die Zeit machen. Es kommt ein bisschen besser an, weil die finden das ein bisschen komisch, dass ich da umeinander schreie. Und das ist eine angenehmere Methode. Aber es ist die Idealistenphase. Und vielleicht bist du genau in dieser Phase. Wer von euch ist in dieser Phase? Alle, oder? Ja, ja. Gut. Und dann kommt Frühsommer- und Sommerphase. Das ist die Identitätsphase. Das ist, wo du vielleicht denkst, ja, okay, das ist wahrscheinlich doch meine Berufung. Ich glaube, ich war 32, als ich die erste Kirche gegründet habe. Und dann mit 38 ICF Stuttgart. Und dann habe ich, glaube ich, so langsam gemerkt, doch, es könnte sein, dass ich wirklich ein Kirchengründer bin. Mittlerweile sind 4 Kirchen dazugekommen, wenn es 6 Gottesdienst jeden Sonntag. Aber das ist so die Identitätsphase. Ist es wirklich das oder nicht? Schau die Phase, wo du ins Zweifeln kommst. Bist es wirklich oder nicht? Oder musst du nochmal eine Richtungsänderung machen? Die Spätsommerphase, die zwischen 40 und 50. Frage jetzt nicht mehr, wer das ist. Das ist so der Aufbau von deinem Lebenswerk. Wo du anfängst, etwas vielleicht sogar sehr Bleibendes hinterlassen. Du kannst als Christ, kannst du immer etwas Bleibendes hinterlassen. Und darum geht es mir. Das ist auch die Phase, wo wir ins Zweifel gekommen sind. Weil nach etwa 2,5 Jahren ist plötzlich das Geld ausgegangen. Wir hatten ambitiöse Pläne gehabt. Ich habe plötzlich gemerkt, wenn wir so weitermachen, ich kann mir keinen Euro mehr auszahlen, weil ich das nicht aus den Kirchen rausnehmen kann. Das geht nicht. Und nach 2,5 Jahren sind wir relativ schlagartig wieder zurückgezogen an Grenzen nach Schlattingen. Haben dort im Keller von meinen Eltern gewohnt. Die sind grosszügigerweise, haben sie uns den Keller zur Verfügung gestellt, noch ein Zimmer. Und haben dann als ganze Familie dort hineingeschlafen während 3,5 Monate. Und dann haben wir eine Wohnung dann können mieten und so haben wir uns können über Wasser halten. Das ist auch die Phase, wo du denkst, schaffst du es wirklich? Geht es wirklich? Ist es möglich, dass das der Plan von Gott ist? Frühherbst, da sind die zwischen 50 und 65, sind die reife Phase. Wisst ihr, alle die dazu gehören zu dieser Gruppe, musst dich jetzt nicht outen, die haben das grösste Potenzial, um unglücklich zu werden. Sagen Soziologen. Aber ihr habt das grösste Potenzial, um wahnsinnig viel zu bewegen. Mehr als Junge. Weil wenn ihr das mit Gott macht, dann kann unglaublich viel passieren. Ich habe eine Frau kennengelernt, Maria Brian, vor einem halben Jahr. Die macht in Uganda eine riesen Arbeit unter den Ärmsten. Die baut Schulen auf und Kindergärten. Die hat mit 60 angefangen. Stell dir mal vor, sie hat ihren Mann verloren und hat überlegt, was soll ich jetzt mit meinem Leben noch machen? Fängt mit 60 an, ist in mehreren Ländern aktiv, hat über 600 Mitarbeiter zurzeit und bewegt die Welt. Geniesserphasen, das sind die zwischen 65 und 75, Spätherbstphasen, sind vielleicht Cabrio-Fahrer. Die können sich das leisten. Vielleicht bist du in dieser Phase. Das kann ja sein. Geniesse es einfach. Zwischen 75 und 100, das ist König- und Loslassphase. Meine Mutter ist vor einem Jahr gestorben, mit 79. Und da habe ich mich selber erlebt, als eine, die mal loslässt. Habe meinen Vater erlebt, als eine, die mal loslässt. Sie hat dem Vater gesagt, du musst dann nicht so lange trauern. Ein paar Wochen und dann kannst du wieder aufhören. Und ich merke es heute noch, nach einem Jahr, er trauert immer noch. Es ist auch die Phase, wo du plötzlich denkst, das kann ja gar nicht sein. Ist das jetzt wirklich Wirklichkeit? Kommst du Ketten über und einen Ring, den sie hatte, in so einem Säckchen und das ist dann das, was bleibt? Ist es wirklich das, was bleibt? Es ist mehr als das. Wir haben ein paar Bücher geschrieben in den letzten Jahren. Ich habe nicht so viel geschrieben. Meine Frau war fleissiger, weil sie ist früher noch aufgestanden am Morgen. Das erste Buch, das sie geschrieben hat, das tut ein bisschen widerspiegeln, was unsere Geschichte ist und vor allem, an was wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der uns hilft, wieder aufzustehen, egal in welcher Phase du bist. Wenn du Schweres erlebt hast, wie wir eine Phase hatten, dann ist das Buch mega, mega wichtig. Das Buch hat eigentlich keinen Verlag wollen, weil alle haben gesagt, das ist überflüssig, es gibt schon so viele Andachtsbücher und mittlerweile ist es ein Bestseller. Mit dem Buch habe ich ganz krasse Sachen schon erlebt. Letztes Jahr bin ich ans Totenbett von einer 55-jährigen Frau gerufen worden, die sich im ICF entschieden hat. Und dann komme ich in das Zimmer rein und in die Wohnung und dann sind noch 10, 15 andere Frauen dort. Und alle sagen, sie haben das Buch gelesen und sie haben zu Jesus gefunden. Und das Buch hat jemand heute Geburtstag? Nicht? Kennt ihr keinen Geburtstag? Schaffhausen. Du, gestern, ja, das zählt. Darf ich dir das schenken? Ich mache dir nachher noch eine Widmung, okay? Wie ist dein Name? Claudia, das ist aber schön. Wärst du froh, wenn du auch Geburtstag hättest heute? Ja, das kann ich leider nicht ändern. Also, willst du das Buch? Hast du nachher noch kaufen, okay? Ich möchte dir... Das ist ein bisschen gemein. Das sollte man nicht machen während dem Predigen. Gemein sein. Überhaupt nicht. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von Jesus, weil Jesus hat immer Geschichten erzählt. Vielleicht nur noch etwas zu deinem Buch, du bist die Zukunft, hast du bekommen, gell? Ja. Wenn, also für alle die studieren oder alle die neu einen Weg einschlagen, möchte ich dir das Buch empfehlen, weil es ist billiger, das Buch zu kaufen, als einen falschen Weg einzuschlagen. Hat mir ein Student gesagt, wenn ich das Buch früher gelesen hätte, hätte ich mir ganze 4 Jahre Studium können sparen und alle Studienkosten. Also es ist sehr teuer, Studium, das Buch ist sehr günstig. Jesus hat mir gesagt, es war ein Mann, der war Vermögensverwalter. Er hat die besten, erfolgreichsten Mitarbeiter von seinem Unternehmen hat er mit Geld betraut oder mit Talent. Im einen hat er 100.000 Euro gegeben oder Franken, im zweiten 200.000, im dritten 500.000. Und er ist weggegangen und hat gesagt, wenn ich dann wieder zurückkomme, dann will ich schauen, was ich mit dem gemacht habe. Einige haben gesagt, ich habe etwas gemacht. Und der zuletzt gekommen ist, hat gesagt, zuletzt kam auch der 100.000 Euro bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Deshalb hatte ich Angst und vergrub das Geld in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Und dann heißt es, da rastet der Chef völlig aus und sagte, sie voll Idiot. Das ist eine Volksbibel, Entschuldigung. Wie im Luther heißt, sie böser und fauler Knecht. Auch das ist ziemlich krass. Sie voll Idiot oder böser und fauler Knecht. Hatte Angst und vergrub das Geld. Und interessanterweise heißt es da auch, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Er hat Angst vor Gott. Wenn wir Angst haben, vor dem, unser Talent einzusetzen, das, was uns anvertraut ist, Geld, unser Talent, Zeit, Emotionen, dann machen wir nichts aus unserem Leben. Und von dem, der etwas daraus gemacht hat, der 500.000 Franken bekommen hat, der Typ, der 500.000 Euro bekommen hatte, brachte 1 Million zurück. Er ist Millionär geworden, sozusagen. Er sagte, Chefs, Sie haben mir damals 500.000 Euro gegeben. Ich habe nochmals 500.000 draufgelegt. Da war der Chef natürlich total begeistert, lobte ihn sehr. Sie haben es echt gebracht. Sie sind mit dem Geld sehr gut umgegangen. Ich werde Sie befördern und wenn Sie wollen, kommen Sie heute Abend zu meiner Gartenparty. Sie sind herzlich eingeladen. Also der eine, der Vollidiot, und der andere, der beim Chef in die Gartenparty geht. Und das ist jetzt die Frage heute. Bist du der, der es vergrabt? Deine Talente? Oder bist du der, der etwas daraus macht? Bist du der, der Angst hat? Oder bist du der, der Jesus sagt, wer hat, dem wird gegeben? Darum mein zweiter Punkt heute für dich. Hör auf, deine Talente zu vergraben. Bei dem einen, was heißt in Matthäus 25, deshalb hatte ich Angst und vergrub das Geld in der Erde. Wir sind manchmal Meister im Vergraben. Anstatt, dass wir die Kehle benutzen, um etwas aufzubauen, vergraben wir das, unser Talent. Es kann sein, dass du ein Vater bist, der einen Vater hatte, der dich immer fertig gemacht hat. Oder der immer gesagt hat, da bist du zu wenig gut. Es kann sein, dass du immer sehr selber sehr, sehr schlecht über dich denkst, auch sehr, sehr hart über dich denkst. Ich habe oft auch in dieser Zeit, als ich in Stuttgart war, echt zweifelt an mir. Weil ich gedacht habe, wer will schon einen Schweizer zulassen? Weil die Deutschen, die können alle viel besser schnauen. Ich habe es dann auch langsam ein bisschen gelernt, ein bisschen Tempo zu entwickeln. Ich habe manchmal, und auch heute noch gibt es das manchmal, meine Familie ist da, ich kann gar kein Mist erzählen, die können mich ganz prüfen. Aber dass du selber schlecht über dich denkst, das ist nicht gut. Der Hinderungsgrund Nummer 1, ich fühle mich nicht talentiert. Ich sehe immer wieder, dass ganz, ganz viele schlecht über sich denken. Wir haben in Stuttgart so Pray-for-me-Karte, wo Leute können für sich beten können. Und dann steht sehr, sehr oft, ich weiß nicht, was meine Gaben sind. Ich weiß nicht, was meine Zukunft ist. Ich weiß nicht, bin ich überhaupt begabt, um etwas zu machen. Rick Warren hat mal gesagt in seinem Buch Leben mit Vision, viele Studien haben bewiesen, dass eine durchschnittliche Person zwischen 500 und 700 verschiedene Fähigkeiten besitzt. Viel mehr, als sie bei sich festzustellen meinen. Ist das nicht schön? Also, ich habe das gar nicht gewusst. Nur schon eine durchschnittlich begabte Person. Würde ich jetzt wahrscheinlich mich jemanden nennen. Ich habe 500 bis 700 Fähigkeiten. Das ist doch nicht schlecht. Genauso du. Das Zweite, der Hinderungsgrund Nummer 2, wo du vielleicht sagst, ich tue alles vergraben, weil ich will nicht. Ich habe zu viel gesündigt. Gott kann mich nicht mehr brauchen. Weißt du, darum ist Jesus gestorben. Jesus ist auf die Welt gekommen, um das Problem von unserer Sünde ein für alle Mal wegzunehmen. Und manchmal denken wir, ja, ist Gott wirklich genug gnädig? So wie du denkst über Gott, denkst du über dich. Und wenn du Gott als einen gnädigen Gott anschaust, kannst du auch gnädig sein mit dir selber. Wie dem Mensch, der nicht gnädig sein kann über sich selber, weil er keinen gnädigen Gott erlebt hat. Dass du heute kannst sagen, jawohl, meine Sünden sind mir vergeben. Ich selber, ich bin ja in Schaffhausen, habe das KV gemacht und zwischen 17 und 20 war es so ein bisschen meine Absturzphase gewesen. Ich kenne recht viele Winkel hier in Schaffhausen, wo ich oft dreifach und vierfach gesehen habe. Ich hatte eine Phase, wo ich Gott weggedrängt habe. Und nach einer Woche Party in Kreta, wo sie mich ins Meer geworfen haben, halb betrunken, und ich dachte, hey, werde ich das überhaupt überleben oder werde ich gerade vertrinken, kriege ich wieder Jonas aus dem Meer, aus dem Mittelmeer. Und dann kommt eine Stimme, die sagt, hey, komm doch wieder zurück. Und ich selber würde mich verurteilen und sage, du bist eine Sau, ich kann doch gar nicht zurückkommen. Und die Stimme sagt, doch, ich liebe dich. Und ich habe mein Leben wirklich aufgeräumt und habe neu angefangen. Wenn du heute da bist und sagst, eigentlich müsstest du aufräumen, eigentlich müsstest du wieder die Kirche nehmen, um an deinem Lebensbau weiterzubauen, dann möchte ich dich so ermutigen, dass du das tust. Weil wir lesen in der Bibel ganz viele, wo sündig gewesen sind und Gott hat sie gebraucht. Jakob war ein Manipulierer, der Petrus war ein Feigling. Es sind so viele in der Bibel, der Thomas war ein Zweifler gewesen und so und. Menschen wie du und ich, die nicht immer vertraut haben oder nicht immer so verglaubt haben, aber wo Gott gebraucht hat. Und der dritte Hinderungsgrund ist, vielleicht sagst du das auch über dein Leben, ich habe viel zu viele Rückschläge und Verletzungen erlebt. Wo du nicht sicher bist, ob in deinem Leben überhaupt noch irgendetwas schön ist wie die Rose. Jede Rose hat Dornen. Es gibt keine Rose ohne Dornen. Wir möchten manchmal nur die Rose, aber auch Dornen, die Realität vom Leben, gehört unser Leben ein. Weißt du, ich glaube, wir als Christen vergessen oft, und wenn du Gott noch nicht kennst, vielleicht denkst du, dein Leben sollte immer positiv sein. Aber es ist nicht so. Aus der Niederlage kommt oft der Sieg. Aus Schwierigkeiten erlebst du, wie Gott dir hilft, Schwierigkeiten zu überwinden. Vor Ostern kommt Karfreitag. Kommt Dornen. Und dann kommt die Rose von der Auferstehung. Und wenn du das Prinzip in deinem Leben anwendest, dann kann etwas ganz, ganz Tolles passieren. Vor allem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, in Stuttgart, auch wenn es mir mal sehr, sehr viel Dornen gab, wo ich mir mal wirklich brüllend allein zur Nacht im Theater gesessen bin und ich habe ja dort übernachtet und die grölenden Jungs gehört. Da hat es mir immer einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, Gott, ich will das einfach alles gar nicht mehr. Ich will den Kampf nicht mehr, ich will nicht immer den Preis müssen zahlen. Aber weißt du, es gehört zu unserem Leben, dass du die Rose siehst, aber halt auch mit den Dornen, solange wir auf dieser Welt leben. Und mein Hauptpunkt ist, der beste Weg ist, mach Gottes Plan zu deinen Plänen. Der Jakobus sagt ja eben, ihr macht euch Pläne. Pläne machen ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Eine Strategie zu haben, ich bin ein Mensch, der plant zu den nächsten 18 Monaten. Das ist ja alles gut. Manchmal bin ich fast ein bisschen zu planerisch und zu strategisch. Aber was das Wichtigste ist, dass du deine Pläne Gottes Plan unterordnest und sagst, wie Jakobus sagt, darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses oder jenes tun. Weil keiner kann wissen, ob du morgen noch leben kannst. Sondern wenn Gott will und ich lebe, dann werde ich das tun. Das heisst, es kommt gar nicht so sehr auf meine Kraft und meine Talente drauf an, sondern es kommt auf seine Gnade drauf an und es kommt auf seine Stärke drauf an. Ich habe in den letzten Jahren zu oft gesagt, du musst talentiert sein und das können. Ich glaube, du musst vor allem eins haben. Du musst vor allem Gott vertrauen. Viele Menschen denken, wenn du im Wille Gottes bist, dann muss eben alles rosig aussehen, sagen wir. Aber weißt du, du kannst inmitten von einem Sturm sein und trotzdem in Gottes Wille sein, fragt der Noah. Du kannst im Gefängnis landen und alle können dich beschuldigen, fragt der Josef. Du kannst inmitten von Kämpfen sein und trotzdem Gottes Wille tun, fragt der Josua. Du kannst um Löwen umgehen sein und verurteilt worden sein, weil du konsequenten Weg gegangen bist und im Gottes Willen sein, fragte Daniel. Du kannst sogar im Loten dafür sein und trotzdem in Gottes Willen sein, fragte Schadrach, Meschach und Abednego. Du kannst sogar gerade gekreuzigt worden sein und trotzdem in Gottes Willen sein, fragte Jesus. Wenn du deine Pläne in Gottes Pläne einfügst und sagst, du bist die Zukunft, Gott, nicht ich, nicht meine Pläne, nicht meine ambitiösen Pläne, nicht mein Stolz, sondern du. Weil es heisst, ihr aber seid stolz auf eure Pläne. Und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Und da kommt die Lösung vor allem. In allem sollt ihr was tun, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun, und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Aber der, der anfängt, Gutes zu tun, der ist im Wille Gottes. Weil Jesus, heisst von Jesus in der Evangelie, auch bei den Jüngern in der Apostelgeschichte, und sie haben Gutes zu tun, er geheilt, er hat Kranken gesund gemacht, er hat Menschen Hoffnung gegeben, die keine Hoffnung mehr haben. Jesus ist der Gutes zu tun, schlechthin, es hat keinen anderen gegeben. Am 17. August hat meine Tochter Geburtstag gehabt und sie hat hoffentlich wieder. Dann hat sie einen Gutschein bekommen von IKEA, von ihrem Götti von 50 Franken. Und ich frage sie, was machst du mit dem? Sie sagt, ich werde mir etwas kaufen. Aber weißt du was? Und dann sagt sie mit leuchtenden Augen, nicht für mich, sondern für Kids Church in Stuttgart. Dann ich schaue sie an und sage, ey, ich glaube, du hast unglaublich viel verstanden. Du hast mehr verstanden, als ich mir immer verstanden habe. Weil darum geht es, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun, der tut den Willen Gottes. Wir haben vor 3 Jahren die internationale Gottesdienst gestartet. Wir haben dann auch Podcasts gemacht. Und irgendeiner von Pakistan hat die gesehen. Und unser Englisch ist so schlecht, dass die in Pakistan Zeit haben, um das auf Urdu zu übersetzen, das Englisch. Das heisst, die gehen in die Stadt. Die dann die Messages dort zeigen, mit so Videoprojektoren-Showen. Und so bekehrt sich Leute. Weil er selber leitet ein Kinderheim. Und er hat nicht Zeit, immer noch zu predigen. Sondern er nimmt die Messages und die dann das so zeigen und kann andere schicken, um die Messages zu zeigen. Gerade zur Zeit, in diesen Tagen, wird das Buch von der Karin Aufstehen ist göttlich. In Urdu übersetzt, von Englisch zu Urdu. Ihr seht das Bild. So sieht das ungefähr aus. Jeden Monat komme ich neue Fotos über mit neuen Berichten, was dort passiert. Was ist euer Leben? Es ist ein Hoch. Aber wenn du Gutes tust, dann ist es mehr als das. Weil dann werden irgendwann Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich bin im Gefängnis gewesen und du hast mir geholfen. Ich habe keine Hoffnung gehabt und du hast für mich gebetet. Du bist mein Nachbar gewesen. Und es ist dir nicht egal gewesen, wie es mir geht. Du hast mich eingeladen ins ICF. Du hast einen Unterschied gemacht in meinem Leben. Das ist genau das, was passieren kann, wenn du das Leben Jesus gibst. Weil dann heisst, der Typ, der 500.000 Euro bekommen hatte, brachte 1 Million zurück. Er sagte, Chef, sie haben mir damals 500.000 Schweizer Franken gegeben. Ich habe nochmals 500.000 draufgelegt. Da war der Chef natürlich total begeistert und lobte ihn so sehr. Sie haben es echt gebracht. Sie sind mit dem Geld sehr gut umgegangen. Ich werde sie befördern und wenn sie wollen, kommen sie heute Abend zu einer Gartenparty. Sie sind herzlich eingeladen. Willst du bei sie der Gartenparty? Was kann passieren, wenn du Gott vertraust? Wie die Geschichte auch weitergegangen ist in Stuttgart, das möchte ich dir einfach kurz zeigen. Nicht um zu sagen, hey, wow, das ist toll, was wir gemacht haben dort. Sondern um zu zeigen, wie groß es Gott ist und wie treu er ist zu denen, die ihm einfach treu sind. Ja, ich will für dich beten, dass du es Ähnliches erlebst, dass in 5 Jahren kann so viel Gutes passieren. In 5 Jahren kann in deinem Leben eine Rose entstehen oder Rosen entstehen. Vielleicht mit, oh Mann, Ich habe gemerkt, irgendetwas ist. Sie fangen an zu kuscheln. Irgendetwas stimmt mit meinem Ding nicht. Oder? Das kann so viel Gutes passieren. In 5 Jahren. Und vielleicht bist du heute da und brauchst eigentlich ein Wunder, weil du merkst, ich bin der, der so Angst hat und ich vergrabe alles. So möchte ich dich heute bitten, dass vielleicht die Chance nutzt, einfach zum Hinteren zu kommen, um für dich zu beten zu lassen. Da hinten links ist ein Face-to-Face-Lounge. Vielleicht hast du auch ein Problem, wo du sagst, ich komme von einer Sünde wenig weg und es zieht mich immer wieder ab. Und anstatt dass ich die Rose sehe in meinem Leben, wieder aufblühen kann, ist mein Leben mit Dornen übersät. Und so möchte ich dich jetzt einfach bitten, was auch immer das ist, einfach in den nächsten paar Sekunden kurz Gott zu fragen: Gott, was willst du, dass ich tue? Was ist mein nächster Schritt? Was willst du, dass ich in meinem Leben noch mache? Egal in welcher Lebensphase du bist, lass uns verrückt denken. Und zwar nicht, weil wir denken, wir sind verrückt, wir sind die Champions, sondern weil wir denken, wir haben einen ganz grossen Gott. Wir haben einen Gott, wo nichts unmöglich ist. Wir haben einen Gott, wo es dir sagt, was auch immer du tun wirst, ich werde mit dir sein. Und mit Gott an deiner Seite kannst du wirklich alles tun. Es gibt keine Grenzen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du kurz aufstehst und einfach alle zusammen, und ich werde jetzt für euch beten. Jesus, was es auch immer ist, Jesus. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jeder Einzelne segnest. Bei einem einen sind es Dornen, die im Weg sind, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass die Dornen weggehen. Ich möchte dich bitten, dass die Rose kann aufblühen. Dass dort, wo Hinderungsgründe sind, dass die heute weggehen. Vielleicht fühlst du dich schlecht, du fühlst dich nicht talentiert. Ich möchte das wegbeten aus dir. Ich möchte sagen, das, was Gott über dich denkt, ist, du bist wunderbar gemacht, du bist sehr gut gemacht. Vielleicht ist es etwas, eine Sünde, wo dich weggefangen hält und du nicht in die Freiheit kommst. Vielleicht ist es auch das, dass du noch gar nicht eine Entscheidung getroffen hast für Jesus. So ist es heute Abend dran, einfach eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, Jesus, ich gehe mit dir ganz konsequent den Weg. Dann sag einfach, ja, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und ich möchte ein ewiges Leben haben. Vielleicht ist es auch etwas, wo du sagst, ich möchte gerne das mehr bewegen in dieser Welt. Ich möchte eigentlich die Welt bewegen, aber ich komme wenig raus aus meinem Schema, in meiner Familie, weil alle denken sowieso, ja, dem trauen wir das nicht zu. Ich möchte dich bitten, lieber Gott, dass du jetzt dort reingehst, durch deinen Heiligen Geist, dass du jetzt Leute freisetzt für ganz grosse Dienste. Wir brauchen ganz krasse Beispiele in dieser Welt. Wir möchten die Welt shaken, wir möchten sie schütteln. Wir möchten wirklich glauben, dass in dir und mit dir alles möglich ist. Ich segne jüngere Generationen, ich segne ältere Generationen. Ich segne euch, dass ihr nochmal durchstartet, dass ihr das wirklich spürt. Du bist die Zukunft. Gott ist eure Zukunft und mit ihm könnt ihr alles machen. Gott soll euch jetzt segnen, Gott soll euch jetzt stärken, Gott soll euch jetzt alles geben, was ihr braucht. Vielleicht brauchst du ein Heilungswunder. Dann sag einfach, Jesus, ich will geheilt werden von dem körperlichen Gebrechen. Im Namen Jesu. Sag einfach, in deinen Wunden bin ich geheilt. Sag einfach das. Über deine Krankheit geht jetzt. Das hat der Frank von vorne das Beispiel gezeigt, der war krebskrank, extrem krass. Und Gott hat ihn geheilt. Und dann hat er Jesus kennengelernt. Vielleicht möchtest du das einfach auch, dass du jetzt geheilt wirst. Und vielleicht musst du auch Jesus einfach nochmal neu in dein Herz aufnehmen und sagen, Jesus, und mit meiner Krankheit, die ich loslasse, möchte ich gerade etwas Neues in mein Leben nehmen. Das ist dich, Jesus, als der Heiler. Gott segne euch jetzt, Gott stärke euch jetzt. Und lass uns jetzt nochmal Gott arbeiten mit einer Leidenschaft, mit einer Passion, wie man sie bis jetzt noch nicht kennt. Thank you.